Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Für uns ist er nicht so schön, weil wir die Folge gerade nochmal aufnehmen müssen. Deswegen ist die Laune entsprechend schlecht. Ich meine, sie sehe ich schon schlecht, wenn ich das andere Gesicht da immer sehen muss. Aber heute in doppelter Länge könnt ihr es euch vorstellen. Wir haben die Folge aufgenommen, 50 Minuten, und dann sind die
Vollgekackt
Tonspuren.
mit Top-Content wie immer, ja.
Ja,
Also besser geht's nicht.
genau.
Es wäre die beste Folge ever, ever geworden. Und jetzt
Ja.
ist sie weg.
Also die
Also.
Tonspuren sind irgendwie übereinander gelegt gewesen. Also das heißt, man hat uns entweder komplett immer zusammenreden gehört oder dann halt mal eine Minute hat gar keiner gesprochen. Also
Nur den Kopf bewegt, so den Kopf geschüttelt. So, ja.
ja, wäre auf jeden Fall auch mal eine lustige Folge gewesen, vor allem für die, die den Podcast hören, die dann einfach mal eine Minute gar nichts gehört hätten, dann ja, also
Ja,
deswegen
das Problem ist, die
entsprechend.
andere Zeit hättest du auch nichts verstanden, weil wir beide, das ist doch hier wie bei Wer stiehlt mir die Show, da laufen drei Lieder gleichzeitig, du musst alle drei Lieder raushören und hier hätte man halt
Genau.
aus zwei Stimmen das raushören müssen. Also, ist eigentlich innovativ, oder? Wir machen in Zukunft alle Tonspuren übereinander, dann braucht man nur so halb so viel Zeit für einen Podcast zum Hören. Das ist
Genau, wäre auch mal eine Idee, ja. Also
doch
dementsprechend haben wir jetzt schon 20:15 Uhr, wenn wir die Folge aufnehmen. Das heißt, wir haben heute auf jeden Fall den kompletten Tag mitgemacht. Und es zeichnet sich aber heute ein bisschen was ab, dass einige Unternehmen von einer Nachricht profitiert haben, die gestern so ein bisschen Welle geschlagen hat, dass Microsoft vorhat, einen Computer im Wert von 100 Milliarden Euro Dollar zu bauen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe mir nicht versprochen, nicht 100 Millionen, 100 Milliarden. Darüber werden wir ein bisschen sprechen. Dann gab es sehr schlechte Nachrichten von Tesla und Intel. Die wollen wir ein kleines bisschen anschauen. Und dann haben wir heute Aktien mitgemacht, die wir persönlich aktuell für günstig halten. Und die möchten wir euch heute ein bisschen vorstellen. Genau, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und folgt gerne uns unserem Kanal, wenn ihr regelmäßige Nachrichten haben wollt oder dann eben auch auf den gängigen
Und wenn ihr schlechte
Podcast-Plattformen.
Laune hören wollt, direkt morgens, wenn ihr es hört und dann mit so einer Fresse hier noch da sitzen,
Genau,
es ist
ja.
20:15 Uhr.
Genau. Für die ganz Harten eben dann noch auf YouTube mit Video, dass man dann noch sehen kann, wie schlecht gelaunt man ist, ja. Ja, dann erzähl mal, jetzt fangen wir einfach mal an. Wieso sind denn einige Werte heute so stark nach oben gegangen? Beziehungsweise was waren denn da so die Nachrichten, die so Welle geschlagen haben? Oder wer
Ja.
ist denn überhaupt so gerade im Plus? Genau, fangen wir mal so an.
Genau, du hast es ja gesagt, das Thema, ich glaube, das kam auch schon am Wochenende, habe ich das auch schon mal gelesen, dass ja, genau wie du gesagt hast, Microsoft sehr viel in einen Supercomputer investieren möchte, zusammen mit ChatGPT. Und auch Amazon möchte jetzt pro Jahr, ich glaube, nee, über die nächsten 10 Jahre pro Jahr 15 Milliarden in Rechenzentrumskapazitäten investieren. Und das hatten wir vorhin auch schon, also jetzt echt schwer, ne? Wir müssen jetzt alles nochmal wiederholen. Ich versuche das jetzt ein bisschen kürzer zu halten, damit es nicht so lang geht. Und jetzt gerade, ne, das hat sich jetzt im Laufe des Handels erst gezeigt, weil vorhin waren wir noch im Minus, als wir angefangen haben. Aber wir sehen, und darüber haben wir ja gesprochen, das kannst du gleich nochmal sagen, welche Unternehmen davon dann unter anderem auch profitieren. Denn wenn 100 Milliarden investiert werden, ne, da gibt es natürlich viele Profiteure, Rechenzentrumsbauer, Netzwerkspezialisten, Chipbauer, Partner und so weiter, die da alle profitieren. Und ich gehe gerade mal so ein bisschen durch. Tilray, die, ich glaube, die profitieren nicht. Außer wenn die Administratoren sich was reinziehen. Nein, ich habe gerade gesehen, unter anderem Dell ist 8,9% im Plus. Die hatten ja sehr starke Auftragseingänge für ihre KI-Server. Micron Technologies ist wieder 4% im Plus. Pure Storage ist 4% im Plus. Arista Networks ist 3,5% im Plus. Broadcom ist 2,5% im Plus. Ja, das sind jetzt nur so ein paar, die ich hier gesehen habe. Also das sind mal so ein paar Unternehmen, die ja insgesamt schon sehr stark von diesem ganzen Thema KI profitiert haben. Und ja, du kannst ja mal nochmal vielleicht ein paar Wörter dazu sagen, und wir hatten es vorhin ja auch schon mal durchgesprochen, was ihr jetzt leider nicht hören könnt, welche Unternehmen oder was du denkst, wer der Profiteur wäre. Du hast ja gesagt schon, Nvidia scheint es ja nicht zu sein, weil sie eben jetzt nicht auf die Technologie zugreifen, sondern scheinbar eigene Chips nutzen wollen.
Ja, also eben Microsoft und OpenAI, die möchten zusammen ein circa 100 Milliarden US-Dollar, so wie so eine Art KI-Computer bauen. Also das ist jetzt natürlich auch nicht irgendwie so ein einzelner Kasten, der mal irgendwo dann steht. Also da spricht man schon davon, dass es also so ein Supercomputer mit so einer Art mehrere Rechenzentren dann sein soll. Es gibt jetzt zum Beispiel auch so ein Konsortium, heißt es, das Ultra Ethernet Konsortium. Das hat sogar Microsoft gegründet. Oder ist eben ein Gründungsmitglied davon. Und zu dem gehören unter anderem gerade die Unternehmen, die heute sehr stark sind. Also viele von denen. AMD, Arista ist mit dabei, Broadcom, Cisco, Hewlett Packard ist mit dabei, Intel, gut, die stehen nicht so gut da, aber das hat andere Gründe, da kommen wir gleich noch mit dazu. Aber auch Meta und Evident sind da mit dabei. Und eben sowohl Nvidia als auch Amazon fehlen da. Also ich weiß, einige Nvidia-Bullen haben jetzt wahrscheinlich gerade schon wieder dem Lambo-Katalog so ein bisschen rumgeblättert, aber da muss ich euch leider enttäuschen, denn also es ist noch nicht sicher auf jeden Fall. Also es gibt hier drei anonyme Quellen, die wohl mit dem Projekt betraut sind, die so ein bisschen eben aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Es scheint aber so, dass Microsoft zu großen Teilen die Chips oder die Hardware selber machen möchte, was natürlich auch Sinn macht bei den Nettomargen, die eine Nvidia gerade aufruft, dass sie da die Sachen selber eher machen wollen, ja, dass da dann eben Unternehmen wie Microsoft Blut lecken, aber ansonsten auch eher auf Technologie von AMD und ARM setzen möchten, was so die GPUs dann angeht. Und da reden wir von, ja, also über 1 Milliarde GPUs, die in diesem Computer verbaut werden sollen. Also, das ist schon ordentlich auf jeden Fall. Und gerade wenn es dann so um weitere Bereiche geht, die damit dazugehören, da sollen vor allem Unternehmen wie dann eine Broadcom beispielsweise mit profitieren oder dann eben eine Arista Networks beispielsweise, ja. Und eine Nvidia und eine Amazon, die sind da eben eher dran, selber Lösungen zu bauen. Also gerade Amazon hatte da auch einige spannende Ansätze. Das zeigt eben auch, dass sie doch sehr viel mehr sind als nur E-Commerce und eben so ein bisschen Werbung, was sie noch machen, ja, also auch so in den Bereichen ist Amazon eigentlich recht interessant aufgestellt und Nvidia ja aktuell sowieso der absolute Star. Aber genau an solchen Projekten sieht man dann eben auch mal wieder, wie schnelllebig dieser Sektor ist und wie schnell es dann eben auch mal für Nvidia wieder heißen kann, okay, dass sie jetzt eben doch mal das Nachsehen haben bei spannenden Projekten. Mich persönlich hat die Nachricht jetzt auf jeden Fall weiterhin bestärkt, vor allem in Microsoft investiert zu sein, was ich ja schon sehr lange bin und auch noch sehr lange vorhabe. Also da möchte ich auch in der näheren Zukunft auch mal wieder so ein bisschen mit Sparplan vielleicht ein bisschen weiter aufstocken, weil ja, es ist für mich wahrscheinlich so die Aktie, wo aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis von allen am Markt hat, meiner Meinung nach, weil es gibt kaum eine Aktie, wenn mich einer fragen würde, ich müsste auf eine Aktie setzen, die in den nächsten 5 Jahren outperformt oder sagen wir 10 Jahren, also wenn mein Leben davon abhängen würde, ich würde mit Microsoft gehen, ja, also es ist auch
Nicht
eher so,
deine
als würdest du.
Power, das wundert mich ja jetzt wieder, dass du die jetzt wieder heiße
Ja, das
Kartoffel
sollte es nicht
werden.
von dir auf andere schließen, ja. Also Microsoft ist halt auch mittlerweile eher so ein Tech-ETF, muss man halt echt schon so sagen. Also die sind so breit aufgestellt, auch sehr viel breiter als alle anderen GAFAMs. Deswegen, also für mich sehr interessante Nachrichten, aber das ganze Projekt, also dieser Computer und so, da reden wir so 2028, das ist auch so ein mehreres Stufenprogramm, wo die gehen wollen, weil eben auch demnächst GPT-5 noch von da ChatGPT rauskommen soll und so. Und dieser Supercomputer soll dann eben so das neue Herzstück sozusagen auch sein, so für KI-Themen. Und es zeigt aber halt auch wieder, wie stark diese Big Tech sind und dass man noch wirklich sehr lange mit denen rechnen muss. Also ich rechne auch damit, dass in 10 Jahren die GAFAMs immer noch die wertvollsten Unternehmen der Welt sind. Ja, also
Aber das ist ja genau, also ich glaube, das ist halt auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass wahrscheinlich die Party am Markt. Klar, es gibt Rücksätze, aber dass die weitergehen mit, weil es eben nicht nur eine kurze Blase ist, sondern man sieht ja, ne, da wird über die nächsten Jahre hunderte Milliarden wahrscheinlich investiert. Und wenn Microsoft jetzt einen 100 Milliarden Dollar Computer bauen will, kann man sich vorstellen, dass Amazon, das Alphabet und wahrscheinlich viele weitere auch noch den einen und anderen Supercomputer bauen werden. Meta hat ja, glaube ich, auch schon angekündigt, dass sie weiter extrem viel investieren wollen und da wird weiter extrem viel Geld reinfließen und dementsprechend werden da ja, der Tech-Sektor und viele Aktien auch weiter brutal profitieren. Die Bank of America, was mir gerade einfällt, hat auch übrigens gesagt, Die Bewertungen sind zwar gestiegen, aber wir sind noch weit von einer Euphorie entfernt. Also auch die sagen, es könnte noch weiter gehen. Aber vielleicht noch ganz kurz jetzt, du hast gesagt, also Nvidia vielleicht nicht direkt zumindest von den Projekten profitiert, aber ich bin mir sicher, dass Nvidia trotzdem erstmal noch die nächsten Quartale eine gute Rolle spielen wird mit ihrem Blackwell-System. Und es gibt ja noch viele weitere Kunden oder Möglichkeiten. Aber klar, es kann sich auch immer alles schnell ändern. Aber wen siehst du denn noch als möglichen Profiteur? Du hast gesagt, Cisco ist in diesem Konsortium mit dabei. Arista Networks, die sind ja eigentlich aktuell so technisch führend, was Netzwerkarchitektur angeht. Die springen heute auch wieder an. Echt ein brutaler Chart. Weiß ich, wer ist da noch dabei oder was hast du noch für Ideen?
Ich habe es ja vorher vorgelesen, alle, die dabei sind. Also Hewlett Packard noch, okay. Evident ist mit dabei, AMD eben. Ja, es ist schwierig. Also ich finde so relativ diese ganze Branche eigentlich recht spannend. Also so, okay. Aber da halt würde ich wirklich auf die Größten setzen. Also die so für diese Hardware zuständig, eben eine ARM könnte man da noch mit dazu zählen, ohne die Technologie
geht es nicht. Alle auch so heiß gelaufen.
Taiwan, Semiconductor. Ja, aber es hat eben seine Gründe und gerade an solchen Projekten sieht man das dann. Weißt du, diese Großen, die schustern sich dann halt auch irgendwie so gefühlt diese Aufträge dann immer gegenseitig zu, weil jeder weiß, wo der andere seine Stärken hat. Und wenn man es halt so mal ganz nüchtern betrachtet, 100 Milliarden für das Jahr 2025 liegen die Gewinnschätzungen bei Microsoft bei 2025. Also es ist halt einfach mal nur ein Jahresgewinn, der da investiert wird. Ja, also
Wahnsinn. Ja,
das ist jetzt also auch nicht irgendwie ein Projekt, wo man sagt, damit steht und fällt das Unternehmen Microsoft. Ja, wenn nicht, ist halt mal ein Jahresgewinn weg, ja, wenn es halt irgendwie doch nichts werden sollte. Deswegen sehr spannend.
Ja, das Spannende ist ja, dass Nvidia, wenn man ganz kurz darauf kommt, ja auch gesagt hat, dass es wahrscheinlich in Zukunft sogar so sein wird, dass jeweils zum Beispiel eigene Regierungen ihren Supercomputer bauen oder einzelne Unternehmen ihren Supercomputer bauen, darauf dann ihre KI trainieren oder was weiß ich was trainieren. Also das kann alles noch so groß werden. Ein Problem wird allerdings sein, die Energieversorgung. Da bin ich auch mal gespannt, wie das alles so funktionieren wird. Also für so einen Computer brauchst du wahrscheinlich 3 Kernkraftwerke oder irgendwie sowas, um das zu befeuern. Das ist ja
vor allem auch
Schätzungen, ja, ne, dass es da irgendwie jetzt in 1-2 Jahren selbst in den USA Probleme geben könnte mit der Energieversorgung. Also, es ist schon.
Ja, sie haben auch gesagt, dass man dafür eigene Kühllösungen wieder erfinden muss, weil für solche Dinge, da gibt's ja noch gar keine entsprechende Kühlung sozusagen. Aber man ist sich ja eigentlich relativ sicher, dass das vielleicht kurzfristig die Energie ein bisschen mehr belasten könnte, aber auf lange Sicht hingesehen, dass er eigentlich ja sogar entlastend wirken soll. Mhm. Aber gut, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, gerade jetzt auch so für einen Laien. Wie willst du das einschätzen? Ja, das können ja nicht mal Experten richtig sagen. Also, würden in interessantes Thema sein, ja. Also auch Intel war ja da mit dabei, bei denen läuft es aber gerade überhaupt nicht rund. Also die haben ja wieder katastrophale Zahlen vermeldet. Die große Hoffnung, ja, so seit, ja, so ich sag mal so knapp 2 Jahren heißt ja Foundry bei ihnen, also die Serienfertigung. Da haben sie jetzt das Ganze ein bisschen umgemodelt, wenn ich es richtig verstanden habe, weil bisher war ja Foundry so ein ganz kleiner Sektor, aber da haben sie jetzt wohl auch so die eigene Chipproduktion mit in das Segment reingenommen und der Verlust, den dieses Segment gemacht hat, der ist jetzt von 5,2 Milliarden im Vorjahr auf 7 Milliarden Dollar angewachsen und das ist also schon wirklich eine bittere Enttäuschung gewesen, vor allem, weil halt eben auch noch ein paar Nachrichten mit dazu geliefert worden sind. Die Foundry-Sparte, die soll im Jahr 2030 ihren Break-Even erreichen und wenn man das halt mal ganz nüchtern betrachtet, Intel war jetzt gerade die letzten Jahre nicht auch immer dafür bekannt, dass sie so immer bei der Wahrheit geblieben sind, also Stichwort so Dividende noch im Anfang letzten Jahres, also 2030, weil die Unternehmen, die sind da in der Regel nicht so ganz konservativ und gerade eine Intel, also so ein Pat Gelsinger, der redet auch mal gerne sehr viel mehr, als es ihm gut tun würde. Deswegen könnte ich mir gut auch vorstellen, dass es da gar keine allzu positiven Überraschungen gibt. Also sprich, dass das Ganze vielleicht schon irgendwie 2027 oder 28 Break-Even ist. Und es gab auch da einige Expertenmeinungen, die dann eben halt auch gesagt haben, es zeigt sich halt eben, dass es halt ein sehr unrentables Business, vor allem in der Größenordnung dann erstmal ist, dass das Ganze halt eben mehr so dann in Größenordnung von Taiwan Semiconductor dann halt eher mal so lohnenswert dann ist. Und jetzt in eine Intel zu investieren, aufgrund dessen, dass sie vielleicht 2030 da ein sehr spannendes ja, so eine Aufstellung haben, halte ich für sehr schwierig, weil in 5, 6 Jahren kann verdammt viel passieren. Und sie können aber auch eigentlich nicht wirklich jetzt wieder umschwenken, weil sie ja auch durch diesen Chip Act, den es da in den USA gegeben hat, also fast 20 Milliarden US-Dollar so an Subventionen sozusagen eingestrichen haben. Ich weiß gar nicht, ob sie die schon komplett bekommen haben oder halt bekommen werden. Weil sie haben ja auch viel an Boden einfach verloren in den letzten Jahren. Also sie müssen ja sowieso irgendwas machen. Und Foundry war eben ja so das Thema jetzt eigentlich, ja.
Also lustigerweise, oder das ist lustigerweise nicht lustig für Interaktionäre, wir nehmen jetzt, wie gesagt, kurz nach 20 Uhr auf und ich habe gesagt, viele Aktien sind jetzt wieder hier in Sachen KI, Hype und so weiter nach oben gedreht. Intel hat sogar die Verluste ausgebaut auf 7,5% und droht jetzt so unter das Tief seit, ja, was ist das, Mitte 2023 zu rutschen. Und wenn das dann halt passiert, sieht's schon echt nicht gut aus, denn die Aktie hat sich ja erholt, eben mit der Hoffnung, dass man jetzt hier mit diesem Foundry-Geschäft, also Auftragsfertigung, sich ein neues Standbein aufbaut. Aber ich meine, dass das nicht so ein einfaches Feld ist oder so mit TSMC zu konkurrieren, ist eigentlich klar. Sie wollen ja die zweitgrößten werden bis 2030. Du hast gesagt, bis dahin wird man noch sehr, sehr viele Verluste machen. Jetzt gibt es mittlerweile auch ganz interessant so ein paar Analystenkommentare. Also es hat auch ein paar Vorteile, dass wir so spät aufnehmen, ja. Der UBS-Analyst hat gesagt, dass die Waferkosten deutlich über den anderer Chip-Auftragsfertiger liegen und dass man ja quasi dadurch wahrscheinlich aktuell wenig konkurrenzfähig ist. Und ein anderer hat gesagt, er habe damit bereits gerechnet, dass die Wirtschaftlichkeit sehr schlecht sei und dies sei sie auch in der Tat. Positive ist, dass es im Grunde gar nicht mehr schlechter werden könnte. Na toll. Also, aber du hast ja auch gesagt, ja, also das Management von Intel hat zuletzt auch sehr oft immer wieder enttäuscht. Ja, das ist, haben wir vorhin auch gesagt, so wie Plug Power. Ja, ich kann auch erzählen, wir machen 20, 30, 10 Milliarden Dollar Umsatz. Ja, aber es ist halt unrealistisch. Und bei Intel bin ich da auch echt eher skeptisch, muss ich sagen. Für mich ist es so mit die uninteressanteste Chip-Aktie, weil ja, operativ läuft so schlecht und ich sehe da noch nicht, dass sich das schnell ändern könnte, auch wenn sie jetzt, sie haben gesagt, 15 Milliarden an Aufträgen haben für dieses Foundry-Geschäft mittlerweile mit externen Kunden, aber ja, ich glaube, da hat zum Beispiel TSMC wahrscheinlich ein Vielfaches von halt, ne?
Also, ja, und vor allem Umsatz ist kein Gewinn, ja. Also ich glaube, da können auch so viele Leute in den letzten Jahren Lieder von singen, die so im High-Growth-Segment tätig waren, wenn da keine Gewinne bei rauskommen. Und 15 Milliarden, das klingt jetzt erstmal viel, aber so mega viel ist das jetzt da auch nicht. Man guckt immer Umsätze von Taiwan Semiconductor beispielsweise an oder von der Samsung. Also 15 Milliarden ist jetzt nichts, wo ich jetzt da meinen Invest Case drauf aufbauen würde. Aber
also jetzt kurzes Fazit, schlechte Zahlen zuletzt, die Aussichten haben auch immer enttäuscht. Jetzt ist der Hoffnungsschimmer Foundry-Geschäft auch erstmal noch die nächsten 5 Jahre kein Gewinnbringer. Es gab ja noch schlechte Nachrichten aus China, dass Intel, unter anderem auch die Intel-Prozessoren aus den Behördenrechnern rausfließen sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Umsatzanteil dort ist, aber ich glaube, es war schon ein bisschen was, also weiß nicht. Ne? Und jetzt muss ich mir auch vorstellen, wenn der Markt doch mal korrigieren sollte, ich glaube, dann könnte die Aktie einen richtigen Rücksetzer machen. Also für mich nicht interessant, muss ich eigentlich sagen, aktuell.
Für mich war sie noch nie interessant, deswegen ja, braucht man gar nicht allzu viel.
Das heißt, als kurzes Fazit jetzt nochmal, die Aktie wird wahrscheinlich steigen.
Ich wollte es gerade auch sagen, ja, das heißt, so nächste Woche dann to the moon dann wieder, ja, aber da würde ich tatsächlich sogar dagegen wetten, dass die jetzt nicht eine größere Rallye hinlegt, ja. Ähnlich sieht's aber auch bei Tesla aus, also muss sagen, katastrophale Zahlen, also ich glaube, das kann man so sagen auf jeden Fall. Und allgemein die Aussichten aktuell, also ziemlich düster meiner Meinung nach, ja. Und es gibt aber welche, die noch pessimistischer sind als ich. Also es gab ja einen Hedgefondsmanager, der den Wert von einem Tesla-Share bei 14 Dollar sieht, also nicht 140, sondern 14 Dollar, ist natürlich ein bisschen übertrieben, also der hat eher dann so die Insolvenz ausgerufen, also wie er darauf jetzt kommt, weiß ich jetzt auch nicht, der wird halt ultra short wahrscheinlich sein, ja, also anders kann ich mir sowas nicht erklären, ja, weil alleine wenn man schon mal die Bilanz anguckt, sieht man, dass solche Aussagen eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, aber die Auslieferungszahlen von Tesla, die waren schlechter als die schlechteste Schätzung, ja, also
und man man muss dazu sagen, die Schätzungen wurden, glaube ich, schon zigmal immer und immer und immer wieder nach unten gesetzt. Also es gab ja ganz oft die Analystenmeldungen, fast täglich von wegen, ja, nochmal tiefer, unter 450.000, unter 440.000. Dann, wie du gesagt hast, manche haben ja, glaube ich, sogar gesagt 400.000. Ja, und dann kam es noch schlimmer.
Also erste Schätzungen waren wohl bei über 500.000. Ja. Das hat man dann eben nach unten korrigiert. Und die wohl niedrigste, die ich so gesehen habe, waren wohl 409.000 Auslieferungen. Und es waren tatsächlich nur 386.810. Das ist ein Minus zum Vorjahr von 8,5%. Und zwar ist es auch das erste Minus seit dem Jahr 2020, ja. Da jetzt natürlich immer so die Frage, woran hattet ihr legen? Aktuell gibt es natürlich viele Themen, also aufs Makrothema brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr eingehen. Die Houthi-Rebellen haben anscheinend so ein bisschen Zunder da dazu gegeben, also so diese Überfälle auf Schiffe und so, die es da gegeben hat.
Die also, fahren jetzt alle sehen? Tesla da unten, ne? Wahrscheinlich haben sich ein Schiff geschnappt.
Ja, das glaube ich jetzt eher nicht, ja, aber man weiß es nicht, was dann da genau immer so abgeht. Und dann natürlich, dass sie nicht nur, oder besser gesagt, halt auch viel Konkurrenz jetzt in China haben und auch immer mehr Konkurrenz. Xiaomi ist mit absoluten Kampfpreisen in den Markt gekommen, die auch gleich schon, also wie ich finde, so aus dem Stand raus spektakuläre Zahlen präsentiert haben, so mit Vorbestellungen. Gut,
das sind jetzt bei über 100.000, habe ich heute gelesen, gell? Also das ist,
also schon, ist Wahnsinn, was die in den ersten Tagen gemacht haben. Mhm. Und Tesla, das fand ich ziemlich lustig, als ich das gesehen habe. Da sieht man aber auch mal wieder die Chinesen, dass die echt nicht ganz normal sind. Also Tesla hat jetzt die Produktionszeit, also von den Arbeitern, von einer 6,5-Tage-Woche auf eine 5-Tage-Woche reduziert. Eine 6,5-Tage-Woche. Bei uns reden sie davon, dass sie eine 4-Tage-Woche haben wollen. Ja, also 6,5-Tage-Woche, ja. Und ich persönlich, ja, man muss jetzt immer noch sagen, eine Tesla, die steht bewertungstechnisch immer irgendwie noch nicht auf einem Niveau, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie interessant mit Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen, wenn jetzt ist es nicht nur so, dass die Margen ja schon seit langem schrumpfen, jetzt auch noch die Auslieferungszahlen, ja. Es ist natürlich die Frage, hat jetzt diese Houthi-Attacken, haben die jetzt so viel Einfluss gehabt? Dann gab es ja noch die Brandstiftung in Grünheide und so. Mhm. Also ob das jetzt wirklich so massiv die Auslieferungen, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ja Tesla auch hohe Lagerbestände schon hatte. Also ja, man hat deutlich mehr produziert als ausgeliefert, aber ob das alles jetzt so diesen Braten wirklich so fett gemacht hat, ich persönlich...
Schwer zu sagen, ja. Also 386.000 ausgeliefert, aber 433.000 produziert, ob die jetzt alle noch im Transit sind irgendwo auf dem Schiff oder ob das teilweise jetzt Lagerware wird, ob man es nicht geschafft hat, sie auszuliefern, weil sie noch irgendwo im Hafen sind. Schwer zu sagen, ja. Was da jetzt noch reinspielt. Genau, du hast gesagt, die haben auch zwei weitere Faktoren genannt. Noch die Umstellung vom Model 3 in der einen Fabrik, ich glaube in den USA war das. Das hat auch nochmal zu Verzögerungen geführt. Und genau, in Grünheide wurde ja teilweise nicht produziert, wobei die Produktionszahlen sind ja gar nicht so das Problem, sondern eher die Auslieferungszahlen. Aber ja, es ist sehr, sehr schwieriges Thema. Wir hatten vorhin noch drüber gesprochen. Ich hatte gesagt, ich finde es so langsam, also ich habe ja nie gesagt, dass Tesla ein schlechtes Unternehmen ist, ne? Und die sind auch weiterhin, so was die Technologie bei den Autos angeht, meiner Meinung nach echt ganz weit vorne. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie die Aktie wieder in Schwung kommen könnte. Zum einen, dass vielleicht jetzt so ein Tief da war, in dem Quartal, weil halt vieles zusammenkam einfach. Vielleicht erholt sich der Markt jetzt. Heute gab es auch noch übrigens eine Meldung, dass China die Kreditvergabe für Autos lockert. Deswegen sind die ganzen Aktien heute so ein bisschen hoch im Autosektor. Tesla ist heute übrigens auch ins Plus gedreht. Also die hat eigentlich diese ganz üblen Zahlen recht gut verdaut. Sie war vorbörslich gestern minus 7%, hat dann bei minus 4,5% geschlossen. Jetzt ist sie wieder 0,9% im Plus. Also sie hält zumindest noch die Jahrestiefs so in diesem Bereich hier um, was ist das, so 150, 160 Dollar. Den hält sie. Gestern hat auch Katie Wood kräftig nachgekauft. Das war fast klar, die kauft immer direkt nach, wenn es einen Dip gibt. Aber was bei Tesla ja schon anders ist wie bei anderen klassischen Autobauern, wo man kann darüber immer ellenlang diskutieren, wie viel das dann wert ist, dass Tesla halt auch noch dieses Energiegeschäft hat, also ein Energiespeichergeschäft, dass sie bei diesem Thema Full Self Driving ich denke, immer noch sehr weit vorne sind. Diese neue Version läuft wohl sehr gut, die macht aber immer noch Fehler. Irgendwie Rechtsabbieger-Videos habe ich gesehen. Dreimal hintereinander falsch gemacht, weil er nie gecheckt hat, wo diese rechte Spur ist, weil da noch so eine Fahrradspur dazwischen war. Aber es haben auch viele geschrieben, dass es da wohl jetzt nochmal einen Riesenschritt nach vorne gab, weil es ja auch jetzt hier mit einem KI-Supercomputer von Tesla trainiert wird. Und dann hat man ja auch noch dieses ganze Optimus-Roboter-Geschäft. Wobei, da weiß man ja auch noch gar nicht so genau, ist das jetzt wirklich Teil von Tesla? Weil Elon Musk wollte ja auch wieder mehr Anteile haben. Also, das ist halt eine Wundertüte, die Aktie einfach. Ja, sie sind 530 Milliarden immer noch wert. Ja, die Ergebnisschätzungen dieses Jahr sind so massiv runtergegangen. Man weiß halt einfach auch gar nicht, machen die überhaupt noch Gewinn? Machen sie einen großen Gewinn? Heute senken sie die Preise, morgen, jetzt haben sie auch zuletzt auch wieder immer die Preise mal wieder um $1,000 angehoben und so. Also es ist halt, es ist eine Glaubenssache einfach mit dieser Aktie, ja. Also da so einfach mit Bewertung zu argumentieren, ist halt sehr schwierig, weil es so schwer abzuschätzen ist, wo Tesla einfach nächstes Jahr steht. Ja? Vielleicht sind die Schätzungen alle noch viel zu optimistisch, vielleicht sind sie aber auch alle viel zu pessimistisch. Deswegen, also ich überlege mir da mal jetzt, auf dem Niveau oder vielleicht warte mal ein bisschen, so eine kleine Zockposition mal ins Langfristdepot zu legen, um dann auch mal so ein kleiner Tesla-Jünger zu sein, ja, und dann mal abzuwarten, weil die Pipeline auch an Autos, auch dieses Update vom Model 3, der Cybertruck kommt ja, ich glaube in Italien wollen sie jetzt auch hier ihren Semi bauen und so, die haben ja schon einiges in der Pipeline, dann soll ja nächstes Jahr, glaube ich, dann dieses kleinere Auto kommen, ja, also schweres Thema.
Ja, aber ein Unternehmen, das aktuell so am Struggeln ist, so eine Bewertung, das sehe ich noch nicht mal in der Nähe von gerechtfertigt. Und man muss auch immer so sehen,
wenn die Kanonen donnern, ne, wenn alles
Anfang schlecht letztes Jahr, ja, aber das ist alles, das ist mir einfach zu viel Hoffnung und so wenig Realität dann mit drin, weil, wie du sagst, das Unternehmen ist immer noch über 500 Milliarden wert. Also wir reden hier nicht davon, dass jetzt da alles Negative eingepreist ist. Also für mich ist da immer noch jede Menge Positives eingepreist. Und wenn man so sieht, letztes Jahr, Anfang letztes Jahr waren sie ja mal ganz kurz unter $100, wo natürlich dann Frank Thelen als Großinvestor zugeschlagen hat und den Kurs wieder nach oben getrieben hat, wie er es ja selber gesagt hat. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Schätzungen, die Gewinnschätzungen für dieses Jahr und für nächstes Jahr über doppelt so hoch, wie sie aktuell sind. Wir reden aktuell von der Tesla noch, die jetzt da gute 50-60% höher steht zum aktuellen Zeitpunkt, des Absturzes. Ja. Also ich persönlich bin noch nicht mal in der Nähe davon, dass ich jetzt sagen würde, da finde ich eine Tesla mal wirklich interessant. Also für mich persönlich aktuell auf jeden Fall kein Thema.
Also hast du ein Preisniveau, wo du sagen würdest, darum fändest du es interessant, bei $100 oder?
Wenn es mal wieder in die Zweistelligen dann geht, ja. Also weil, wie gesagt, man muss da einfach realistisch bleiben. Natürlich sagen dann die Tesla-Jünger, das wird es nie geben. Es ist gerade mal 12 Monate her, da waren wir auf dem Niveau. Und zu der Zeit sah es bei Tesla eigentlich deutlich besser aus. Ja, sie ist ja da eher aufgrund von den Twitter-Eskapaden abgeraucht, ja. Aber aktuell gibt es für mich das Umfeld nicht her. Auch dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt einsteige, woher soll jetzt die Rendite dann kommen? Ja, also ich habe mal geschaut, wir reden da immer noch so von Forward-KGV, so von um die 50 oder so. Also bei aller Liebe, ja. Also manchmal sage ich einfach, da muss man ein bisschen vernünftig bleiben. Und es ist auch einfach so, wenn du in den letzten 3-4 Jahren oder nee, in den letzten 3 Jahren in Tesla eingestiegen wärst, die meiste Zeit hättest du echt keine gute Rendite gemacht, also sprich eher eine negative, ja, weil die Aktie eher, wenn du sie nicht da letztes Jahr in diesem Tiefpunkt gekauft hättest, die meiste Zeit hättest du sie eher auf einem zu hohen Niveau dann gekauft. Deswegen, also für mich aktuell auf dem Niveau kein Thema, auf jeden Fall nicht, ja.
Okay, top, na dann schauen wir mal. Ne? Jetzt haben wir jetzt noch schnell unser Abschlussthema, nochmal günstige Aktien, die wir mal rausgesucht haben. Du warst fleißig und hast 3 Aktien rausgesucht. Ich war nicht fleißig, habe 2 Aktien rausgesucht. Deswegen fängst du mal an mit deiner ersten Aktie. Wir können es ja mal versuchen, etwas kürzer zu halten.
Das geht schon. Also man ist es ja gewohnt, dass ich derjenige bin, der fleißigere ist. Ja, also nicht nur besser aussehen, sondern auch noch fleißiger sein. Daher, ich meine, der Erfolg kommt halt von irgendwo her. Ja, Aber man muss, ich habe mal, es gab ja gestern noch mal so ein bisschen schlechte Nachrichten für den Versicherungssektor, auf den es fast alle erwischt hat. Und da würde ich jetzt mal den größten Verlierer von gestern auch in den Ring werfen, in Form von Humana. Also ich selber bin ja in United Health investiert, aber eine Humana jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, die hat es jetzt schon wirklich richtig zerlegt, als auch deutlich schlimmer als eine United Health. Und das ist jetzt für mich eine Aktie, wo ich sage, die finde ich auf dem aktuellen Niveau schon wirklich sehr attraktiv von der Bewertung her. Was waren denn die Nachrichten? Ja, die Beitragssätze, die sollen deutlich niedriger steigen als erwartet, 3,7% und dadurch, ja, Humana hatte eh schon einen relativ schlechten Jahresausblick. Wenn man aber sich mal eben so die langfristige Entwicklung anschaut, gerade die Versicherer, die sind halt, also da gibt's immer wieder mal so Krisen, die auch mal so dicke Dellen hinterlassen. Das hatten wir auch bei der Allianz in den letzten Jahren öfters der Fall. Aber da ist es oft eben so, dass die trotzdem operativ so stark sind, denn man muss es ja so sehen. Also die Versicherung, wenn da einer mal, wann hast du zuletzt deine Krankenversicherung gekündigt? Also das gibt's halt eigentlich nicht. Also jeder neue Kunde, der da drin ist, der bleibt halt auch irgendwie drin. Ja, also muss man ja mal so ehrlich sagen. Ja, und nur weil die Beiträge jetzt ein bisschen niedriger wachsen, also durch den Absturz gestern, der war ja nochmal zweistellig, ist das für mich auf jeden Fall mehr als abgedeckt dann. Ja, und da muss ich sagen, ich finde eine Humana jetzt so mit einer Free Cashflow Yield von über 7%, auch wenn dieses Jahr jetzt ein bisschen herausfordernd werden soll, danach rechnet man wieder mit deutlichen Ergebnissteigerungen. Ja. Finde ich persönlich eine Humana aktuell wirklich sehr attraktiv von der Bewertung her und eben auch vom Geschäftsmodell super spannend eigentlich, ja.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem, was ja alle trifft, gestern ist auch CVS Health und so weiter abgeraucht, dass die Kunden in den USA jetzt wahrscheinlich immer noch diese Nach-Corona-Wehen, dass viel mehr Operationen getätigt werden, alles, was aufgeschoben wurde, und dass dadurch die ganzen Kosten deutlich höher sind, als die meisten geschätzt haben. Und wenn dann natürlich jetzt die Beiträge nicht so stark steigen, wie erhofft, ich glaube, das wurde im Januar so festgelegt, es gab aber die Hoffnung, dass das doch nochmal aufgestockt wird. Das sorgt jetzt eben dafür, ja, dass die Aktien abverkauft wurden. Aber ja, sieht ganz gut aus. $16,08 sehe ich hier als Schätzungen für dieses Jahr. Und dann nächstes Jahr wieder $24. Das wäre ja krass. 50% Gewinnsteigerung wieder nächstes Jahr. Wenn das so kommt, dann wäre das ja eigentlich echt ein ganz guter Deal, muss man sagen. Ja, aber die Dividende, die ist bei dem Unternehmen niedrig, muss man sagen. Also nur so 1% ungefähr.
Ja, ist aber eben, wenn man sich mal so den Chart anschaut, ist halt auch eine Aktie, die aber da mal richtig Power hat, wenn die mal wieder so in eine Aufwärtsbewegung dann kommt. Ist auf jeden Fall eben kein Dividendenwert jetzt an sich, würde ich so sagen, aber braucht's ja auch nicht immer, ja. Also ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, deswegen passt, ja, genau. Dann, genau, würde ich mal sagen, wirf mal deine erste günstige Aktie aktuell in den Ring. Was hast du mitgebracht?
Genau, wir haben ja vorhin über Tesla gesprochen und das, also nicht nur Tesla hat diese ganz großen Probleme als...
Jetzt deine günstige Aktie.
Genau. Da der Aktienkurs so stark gefallen ist, ist die Aktie genau. Jetzt günstig. Genau wie bei Power, der Kurs ist auch so stark gefallen. Nein, die ganzen E-Autobauer haben ja richtig große Probleme. Tesla-Kurs läuft sehr schlecht, aber wenn man sich mal so NIO und so weiter anschaut oder hier diese Xpeng und so, also es geht noch sehr viel schlechter und ich glaube, wir stehen auch vor einer Marktbereinigung. Fisker ist ja schon pleite gegangen, Lucid sieht auch nicht so gut aus, Rivian hat, glaube ich, noch Geld, haben sich nochmal Geld geholt, aber die verbrennen ja alle Milliarden, ja, also und auch aber in China wird es wahrscheinlich den ein oder anderen geben, der über die Wupper geht. Dagegen, ne, ganz im Gegenteil, laufen die alteingesessenen Autobauer doch recht gut, muss man sagen. Und da gab es letztes Jahr nochmal richtig, richtig starke Zahlen. Und eine Aktie, die nicht nur auf dem Papier günstig ist, sondern wo auch der Aktienkurs jetzt eigentlich echt gut läuft und wo auch die Aussichten für dieses Jahr nicht so schlecht sind, wie man zuvor erwartet hat, ist eine BMW. Die Aktie war heute 3% auch wieder im Plus, ist sogar jetzt nahe der, ich muss mal gucken, ob sind das die Allzeithochs auch oder die Jahreshochs? Ich muss gerade nochmal schauen, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, das müsste auch ja fast das Allzeithoch sein hier. Das Allzeithoch, na, das war bei 120 oder so. Wir sind jetzt bei 111 Euro. Richtig dicke Kerze nach oben, eben weil die Absatzzahlen in China besser waren als erwartet und jetzt auch dort die Bedingungen für Kreditvergabe vereinfacht wurden. Und da China ja ein wichtiger Markt ist, auch für BMW, hilft das natürlich. Die Bewertung ist mit einem, also das KGV liegt so, wenn es so kommt, und ich denke, das müsste ungefähr passen, bei 6 bis 6,5. Sie wollen dieses Jahr 17 Euro pro Aktie verdienen. Das hieß eigentlich zuvor mal, es wird einen Rückgang geben beim Ergebnis. Jetzt muss ich gerade nochmal drauf gehen. Jetzt hatten sie das nochmal angepasst und haben gesagt, es gibt nur noch einen geringen Rückgang beim Vorsteuerergebnis. Genau, das hatten sie gesagt. Die Auslieferungszahlen sollen steigen und man muss wissen, BMW und auch die anderen, die investieren ja aktuell extrem viel in diese neuen Klassen mit einem komplett neuen Design, komplett neue Technologie. Und bei BMW kommt diese neue Klasse, ja, 2025. Gibt es jetzt auch schon Videos zu, die kamen vor ein paar Wochen. Ich muss echt sagen, das Ding sieht richtig geil aus. Von außen finde ich es cool, von innen krass, ne? Also, oh, ich sag mal, sie haben sich so die ein oder andere Idee von Tesla geholt, ne, mit dem großen Bildschirm, keine Knöpfe mehr und so weiter, ist schon echt geil, aber auch ganz viel so schickimicki und so, also es ist schon echt, das ist schon richtig gute Ideen drin, und ich kann mir vorstellen, dass die Autos dann auch echt gut laufen und dass BMW und auch die anderen nicht komplett überrollt werden von Tesla und von den Chinesen, sondern dass sie da immer noch mitspielen werden, und deswegen finde ich die Aktie auch echt spannend. Sie zahlen zudem 6 Euro Dividende pro Aktie, also eine Dividendenrendite von fast 6%. Das ist natürlich auch mal eine Hausnummer. Und wenn man das mal jetzt so sieht, wie die Aktie läuft und auch noch was für eine Dividende gezahlt wird, dann hast du da halt echt unterm Strich eine richtig gute Rendite zuletzt gemacht. Und wie gesagt, die Aussichten sind auch gar nicht so schlecht. Die EBIT-Marge dieses Jahr soll bei, ich glaube, bei 8 bis 10% liegen. Also die verdienen auch weiter echt gutes Geld, muss man sagen. Wie gesagt, sie wollen mehr absetzen. Laut CEO war es, verlieren sie auch keine Marktanteile in China. Und sie sehen sich gut aufgestellt. Ich finde es eigentlich echt so einen ganz spannenden Value-Play. Und wo es eigentlich ganz gut passt mit den Aussichten, mit Dividende, aber auch der Kursverlauf. Ja, das ist ja auch wichtig. Das bringt dir eine günstige Aktie auf dem Papier, die nur fällt. Ne? Irgendwie so eine Bayer oder eine Intel und so. Die machen ja keinen Spaß. Da gibt's dann meistens ein Riesenproblem. Aber BMW, die verdienen ja wirklich Geld. Sieht sehr stabil aus. Gute Produkte in der Pipeline. Und KGV 6 bis 6,5, ja. Da kann man nicht meckern. Ne? Also eigentlich auch so vom Kursverlauf der beste deutsche Autobauer, muss man sagen. Ja. Und ich glaube auch von den Produkten her und wie sie es gemacht haben, insgesamt am besten.
Ja, also das heißt, ein Like von Florian Söllner haben wir auf jeden Fall safe, ja, unter dem Video.
Und ein Dislike, das heißt, von Alfred Maidorn. Ja. Obwohl, ich habe ja ein bisschen was Positives gesagt zu Tesla auch. Ja. Der war doch so ein Frank Thelen kriegen wir auch ein Like für Tesla vielleicht, ja.
Das glaube ich eher nicht, ja. Yeah. Der ist ja eher der Tesla-Bulle gewesen, ja. Yeah. Aber ich glaube, die nächste Aktie würde Frank Thelen auch gefallen. Das ist ein Wert, ja, der High-Growth-Sektor, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, ist eigentlich einer, der immer noch nicht so wirklich aus den Pötten gekommen ist. Und daher finde ich aktuell vor allem aus dem Fintech-Bereich SoFi sehr spannend. Die haben, wie ich finde, eine sehr günstige Bewertung. Wir reden hier von ungefähr 3,3x des Umsatzes. Die wachsen aber mit über 30% und vor allem in diesem Jahr rechnet man damit, dass sie über 100 Millionen Dollar an Gewinn machen werden. Also das heißt, sie sind jetzt in der grünen Zone angekommen und der Gewinn soll sich dann auch in 2 Jahren mehr als verfünffachen, also über 500 Millionen Dollar. Natürlich, es steht auf dem anderen Blatt, ob es tatsächlich so kommt, ja, aber wir haben jetzt hier ein Unternehmen, das jetzt ziemlich sicher eben in den grünen Zahlen landen wird, die immer noch stark am Wachsen sind, die auch eigentlich bei den Nutzern sehr beliebt sind. Also die haben immer noch pro Quartal da Hunderttausende, die neu auf die Plattform dann draufkommen. Also die bieten eigentlich alles vom Studienkredit über Kredite bis zu Häusern sogar. Du kannst investieren mit denen. Ich glaube sogar auch Krypto und so gibt's. Also alles Mögliche.
Kreditkarte, Cashback, begehrt. Die haben alles. Die haben so eine komplette Plattform
genau aufgebaut. Also die haben auch mal nämlich gesagt, sie wollen so das Amazon in ihrem Sektor werden, also sprich so der große Dominator. Was so immer noch ein bisschen, der Kurs wird extrem stark nach unten gedrückt von Shortsellern. Wir haben nämlich vorher mal nachgeschaut, schon in der ersten Folge, die wir abgedreht haben, über 20% Short Float oder Ratio, das ist brutal. Also über 20% der ausstehenden Aktien sind geschortet von SoFi, ja. Also
ja, das ist, ich habe mit Freunden gesprochen, ne? Ich Ich verstehe, ich bin ja auch ein Fan von der Aktie. Ich verstehe es halt einfach nicht so ganz, wo der Angriffspunkt ist. Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen, also ich habe das vermutet, weil sie haben ja auch Kreditrisiken, ne? Sie vergeben Studienkredite, was weiß ich, Häuserkredite, keine Ahnung, normale Kredite. Und wenn jetzt die US-Wirtschaft sehr stark leiden würde, dann könnte es Ausfälle geben und dann gibt es vielleicht keine schwarzen Zahlen mehr, sondern direkt rote Zahlen wegen Abschreibungen auf die Kredite. Das ist vielleicht ein Angriffspunkt, aber ich verstehe es ansonsten halt einfach nicht, wieso diese Aktie so nach unten gedrückt wird. Einfach weil sie immer, das Management hat immer die Ankündigungen auch wirklich dann erfüllt, muss man sagen. Und auch der Ausblick auf dieses Jahr ist ja wieder gigantisch gut gewesen, weit über den Schätzungen, aber Aktie wurde trotzdem wieder abverkauft, weil es auch unter anderem eine Wandelanleihe noch gab. Das war jetzt nochmal so ein Dämpfer, aber ich verstehe es nicht so ganz. Ich frage mich, wo ist hier der große Haken, den die Shortseller sehen, den die Masse, unter anderem wir, nicht sehen?
Ja, also die Netcash-Position, die wird jetzt dieses Jahr auf über 3,5 Milliarden Dollar geschätzt. Also selbst wenn es da mal Kreditausfälle geben sollte, sie können auf jeden Fall einiges nur schon damit kompensieren und sie sollen jetzt eben Net Income positiv sein. Das heißt, das sollte auch der Cashburn ja eigentlich nicht mehr so dann da sein. Mhm. Aber sowas gibt's immer wieder mal, ja, dass sich da so die Shortseller auf so ein paar Unternehmen eingeschossen haben. Irgendwann platzt dann halt mal der Knoten, vor allem halt dann, wenn sich die Unternehmen langfristig immer weiter gut entwickeln. Ja, es ist natürlich die Frage, gibt es da irgendwas, aber es ist jetzt auch nicht so spektakulär Außergewöhnliches, dass sich da halt einige so ihre Ziele dann halt einfach suchen. Also das heißt nicht immer automatisch, dass jetzt da irgendwas im Argen dann ist, ja, aber man sollte es wissen. Aber da kann es natürlich dann mal so, wenn es mal wirklich richtige Ergebnisse, also die mal so richtig über der Erwartung sind, da kann das Ding dann halt auch mal wirklich 25-30% nach oben knallen aufgrund von einer, also auch nicht mal unbedingt aufgrund von Zahlen oder auch wenn eine sehr positive Nachricht kommt, was weiß ich, eine umfangreiche Kooperation oder so. Das haben wir schon öfter gesehen. Unternehmen, die so stark geschortet werden, da kann es dann eben auch mal zu solchen Short-Squeeze kommen. Das ist jetzt aber nicht mein Szenario. Ich finde die Aktie an sich mit dem Wachstum, das sie hat, sehr günstig auf jeden Fall.
Genau. Ja, also solche Szenarien, dass dann Aktien mal hochgegangen sind, nachdem es Short-Seller-Attacken gab, hat man jetzt zum Beispiel gesehen bei Supermicrocomputer, die wurden auch mal, da gab es auch so einen Short-Seller-Bericht, einen großen. Danach hat die Aktie sich verzehnfacht. Ich glaube, Hims & Hers war auch sehr stark zugeschortet. Wir haben schon oft über die Aktie gesprochen. Die haben auch immer overdelivered. Ich glaube, das große Problem war und ist, dass sie halt sehr viel für Neukunden ausgeben und dass da diese Kosten pro Neukunden sehr hoch sind. Das wird immer moniert. Aber jetzt hat die Aktie sich auch seit den letzten Zahlen brutal gut entwickelt. Und das kann halt auch irgendwann bei SoFi kommen. Heute ist die Aktie übrigens 5% im Plus. Gibt eine Kaufempfehlung. Ich glaube, es war genau von Needham. Mit Kursziel 10 Dollar. Was man hier schön sieht im Chart, ist, dass eigentlich so im Bereich 7 Dollar die Aktie einen Boden hat. Die war vor kurzem sogar auch schon mal wieder bei 10,50 Dollar. Dann kam aber, wie gesagt, die Sache mit dieser Wandelanleihe, was nicht so schön ist. Aber ich finde es, wie gesagt, langfristig eigentlich auch so eine spannende Aktie. Man könnte echt überlegen, sich da auch mal so eine in sein Venture-Depot so eine Zockposition reinzulegen und dann einfach mal in 3 Jahren drauf schauen. Entweder auf null oder verzehnfacht, wer weiß, ja.
Könnte sein, ja. Also in welchen Verzehnfacher hast du uns noch mit dabei, der jetzt auch noch spektakulär günstig ist als zweite Aktie?
Ja, da habe ich ja jetzt noch eine Aktie dabei. die magst du, glaube ich, auch. Ja, ich mag es kaum aussprechen. Ich habe jetzt noch mal eine Aktie mitgebracht, die eigentlich auch auf Allzeithoch gerade steht oder am Allzeithoch steht. Die trotzdem noch im Verhältnis recht günstig ist, nämlich eine Alphabet, die ja zuvor auch eher sehr kritisch beäugt wurde vom Markt, weil man so das Gefühl hatte, dass sie vielleicht so diesen Trend mit KI und so weiter verpasst haben. Dann war ja in ihrer Präsentation damals mit diesem Bard, die sie eiligst einberufen haben, nachdem ChatGPT durch die Decke gegangen ist, wo er dann direkt eine falsche Antwort gegeben hat, und dann ist die Aktie ja abgestürzt. Ja, es war echt verrückt, wie das dann damals noch zur Sache ging. Und dann hatte man immer so das Gefühl, oh okay, Alphabet hing ganz schön hinterher. Jetzt gab es zuletzt aber doch positive Meldungen, unter anderem ja, dass Apple wohl ein Kunde wird und die Technologie von Alphabet nutzen wird mit dieser Gemini in den iPhones. Und das ist ja schon so ein Ritterschlag. Und seitdem hält die Aktie sich auch echt wieder gut und zieht an und ist auf Allzeithoch. gelaufen. Und man muss schon sagen, wenn man sich mal rein die Zahlen anschaut, also Belastungsfaktoren sind ja unter anderem die Angst, dass man disruptiert wird mit der normalen Suche, was ja eher Brot- und Buttergeschäft ist. Es gab ja auch mal die Angst, dass Bing jetzt hier mit ChatGPT zusammen Google platt macht. Hat man jetzt, glaube ich, gesehen, dass das nicht passiert. Also die Marktanteile sind weiter sehr, sehr gering und die kommen weiter nicht aus dem Quark. Also das sieht man nicht. Und es gibt natürlich viele Probleme immer mal wieder mit Klagen und so weiter, Kartellrechtsgeschichten. Ich glaube, das ist auch mal so ein Thema, was ja ein bisschen für einen Bewertungsabschlag sorgt. Aber schaut man sich rein jetzt mal die Zahlen an, sollen dieses Jahr $6,80 verdient werden. Nächstes Jahr $7,82. Man schwimmt ja in Cash, hat 100 Milliarden Cash auch noch, verdient damit eine Menge Geld. Ja, und das KGV ist halt bei 20. Für so eine Marktstellung, für so ein Gewinn, für so eine Cashmaschine und auch für solche guten Aussichten eigentlich weiterhin, finde ich ein gutes Basisinvestment. Ich bin ja schon Aktionär, aber ich überlege sogar hier echt nochmal sogar aufzustocken, falls ich mal nicht mehr weiß, wo mein Geld hin soll. Ich glaube, ja, Microsoft ist ein guter Pick, aber Alphabet ist, glaube ich, auch ein ganz guter Pick. Beide wurden übrigens auch jetzt von Jefferies, ich glaube, gestern war es, als die Aktien vorgestellt, die von diesem ganzen Generative AI-Thema profitieren. Also die beiden wurden vorgestellt. Daneben war es noch eine Meta, eine CrowdStrike und irgendjemand was noch, habe ich jetzt vergessen. Aber das waren so ein paar Unternehmen, die laut Jefferies ganz vorne mitspielen.
Ja, und mein fünftes Unternehmen, auch absolutes KI-Unternehmen, man kennt es, sind da eigentlich nicht mehr wegzudenken, nämlich Starbucks, ja, also der KI-Vorreiter in der Systemgastronomie.
KI-Coffee.
Nee, also, genau, ja, also nee, es muss nicht immer alles mit Technologie oder KI zu tun haben. Und Starbucks ist zum aktuellen Zeitpunkt, also jetzt nicht von den reinen Zahlen her, also wenn man jetzt nur mal die nackten Zahlen sieht, super günstig, aber für ihre Verhältnisse sind sie aktuell relativ günstig, vor allem auch mit einer Free Cashflow Yield von deutlich über 4%, also so ungefähr 4,3, 4,4%. Ein Forward KGV, das schon mittlerweile fast eine 1 davor stehen hat, also die laufen gerade auf unter 20 zu. Und wenn man sich mal so die letzten Jahre anschaut, muss man sagen, das hat es eigentlich in der Form fast noch nie gegeben bei Starbucks, also auf dem aktuellen Niveau. Und trotzdem haben wir hier ein Unternehmen, das regelmäßig Aktien zurückkauft, das stark am Expandieren ist. Die wollen ihre Club-Member, die haben ja auch so ein Club-Membership, die wollen die auf 75 Millionen erweitern in den nächsten Jahren. Die wollen wieder eine fünfstellige Anzahl an neuen Stores in den nächsten Jahren eröffnen. Da gab es mal so das China-Thema, aber China ist für die eigentlich noch gar nicht so der Markt schlechthin. Also ich habe mal geschaut, also der Umsatz in China, das sind unter 10%. Das kann zwar sein, dass man da mal ein bisschen weniger expandieren kann, aber an sich finde ich Starbucks gerade aus markentechnischer Sicht hochspannend. Das ist ein ultra rentables Geschäftsmodell, weil sie es halt geschafft haben, aus sowas Normalem wie einen Kaffee, den halt, also zu einem normalen 0815 Kaffee, den halt für den doppelten Preis zu verkaufen. Die Leute lieben es halt, ja. Und was soll Starbucks noch zum Stürzen bringen, wenn nicht Corona, ja? Also es war halt so das Szenario, wo man gesagt hat, das könnte jetzt mal Starbucks wirklich so richtig Schaden zufügen, wenn die Leute dann merken, hey, so 6 Euro für einen Kaffee ist eigentlich gar nicht so geil dann, ja, aber die Leute sind halt sofort wieder zurückgekommen. Ja. Und daher für mich zum aktuellen Zeitpunkt finde ich Starbucks wirklich attraktiv von der Bewertung her, gerade wenn man sich es auch langfristig anschaut. Das ist schon immer eine volatile Aktie gewesen, also die letzten Zahlen sind eigentlich sehr gut gewesen, die Aussichten waren eben nicht so stark, das heißt auch da ist schon so ein bisschen eher Negatives dann mit eingepreist und auf dem aktuellen Niveau finde ich sie durchaus eine spannende Aktie, auch für mich aktuell so ein bisschen vergleichbar mit LVMH vor 2 Monaten, ja, oder vor fast 3 jetzt schon, so im Januar war das so ähnlich. Ja, man hatte eigentlich gute Zahlen, bei den Aussichten war man sich nicht so sicher. Historisch gesehen waren sie relativ günstig bewertet und gerade so eine Starbucks, die kann auch mal ganz schnell wieder in eine andere Richtung drehen und aber eben alleine schon von ihren Kennzahlen her finde ich sie jetzt auf dem aktuellen Niveau durchaus attraktiv bewertet.
Ja, 25% vom Hoch hat sie jetzt, also vom Hoch 23, 25%, sie war sogar schon mal einen Ticken höher. Wann war das hier? Mitte 21, ja. Aber ja, wenn man sich mal langfristig anschaut, hat echt krasse Rücksetzer zwischendurch, aber trotzdem brutal einfach. Ja. Auch ein schöner Tenbagger jetzt in den letzten Jahren gewesen, unterm Strich. Also das ist
genau.
Also ich glaube, der Dip war ja vor allen Dingen hier wegen der Schwäche in China und dieser EMEA-Region, also hier Mittlerer Osten und so weiter, da hat ja auch McDonald's und Co. hatten ja alle schon gewarnt, ne, dass da, da gab es da nicht auch Boykotte und so ein Krams alles, ne? Aber ja, diese Schwäche in China und Co. kann natürlich auch jetzt dann eine Chance sein, wenn sich das alles wieder beruhigt. Also finde ich auch echt
genau, spannend das, mittlerweile. Das McDonald's-Thema ist noch was man ein bisschen beobachten sollte. Dieses COS-MC oder COSMIX, ja. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Als Hedge könnte man ja McDonald's dann mit ins Depot reinnehmen. Dann hat man auf jeden Fall den Kaffeesektor dann gut abgedeckt, ja. Aber an sich Aussichten für mich hier aktuell, also für mich stimmt hier bei Starbucks aktuell halt einfach das Chance-Risiko-Verhältnis, muss man halt einfach so sagen, weil man hier doch qualitativ gesehen schon ein sehr hochwertiges Unternehmen dann einfach hat, ja. Deswegen, genau, gucken wir mal und dann würde ich sagen, es war eine schöne Folge, jetzt obwohl wir sie zweimal
aufnehmen mussten. Ist die Folge nur eine Minute kürzer geworden als die davor,
ja,
ne?
Genau,
jetzt hoffe ich mal, wenn du drückst den Stopp-Knopf, ja, damit ich nicht verantwortlich bin und wenn das jetzt wieder alles weg ist, dann schlag
ich aber dann bekommt ihr es ja sowieso nicht zu hören, deswegen, ich gehe jetzt davon aus, da ihr es jetzt hört, dass alles funktioniert hat, wenn ich es mache, funktioniert es dann nämlich auch und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch am Samstag früh wieder einschaltet. Bis dahin, eine schöne Woche euch noch und bis bald. Ciao.